Wir gucken jetzt in die Türkei, genauer nach Nordkurdistan. Da haben Demokratie und Menschenrechte es schwer und das schon seit Jahren. Die nordkurdischen Gebiete im Westen der Türkei werden seit Jahren nämlich durch Präsident Erdogan massivst angegriffen, mit dem Ziel, die kurdischen Milizen zu zerschlagen und insbesondere die kurdischen Volksverteidigungseinheiten IPG aus den Gebieten zu vertreiben. Bei den türkischen Parlamentswahlen in diesem Jahr konnte Erdogan seine Macht als Präsident der Türkei trotz wirtschaftlicher und humanitärer Krisen, genannt seien hier die Inflation und das Erdbeben, erhalten. Während der Wahlen haben Kira und Flora die Yeşil Sol Parti, ISP, in Nordkurdistan begleitet. Die ISP ist eine grüne Linkspartei und setzt sich seit Jahren für einen Wiederaufbau der kurdischen Gebiete mit Fokus auf ökologische, demokratische und feministische Strukturen ein. Kira und Flora sind jetzt bei mir im Studio und berichten von ihren Beobachtungen bei den türkischen Parlamentswahlen letzten Sommer. Ihr habt während der diesjährigen Parlamentswahlen, die Ende Mai in der Türkei stattgefunden haben, in Nordkurdistan wart ihr unterwegs. Und wie kam es dazu? Und was war ja das Ziel eures Besuches?
Ich bin unter anderem auch aktiv bei Women Defend Rojava und da habe ich über viel Erfahrung und direkten Aktivismus auch direkt von Kurdistan und der Revolution in Kurdistan mitbekommen und habe dann auch natürlich gehört, dass diese Wahlen stattfinden und dass es ein immenser Einschlag ist oder eine sehr große Bedeutung hat auch für den Widerstandskampf auch in Kurdistan generell. Und dann habe ich über eine Freundin mitbekommen, die bei einer Veranstaltung war von Leyla Imret, das ist auch eine HDP-Politikerin, die eben auch, um über die Wahlen zu informieren, in Deutschland auch rumgereist ist und eine Infoveranstaltung gemacht hat. Und dort wurde explizit nochmal eingeladen, auch in die Türkei zu kommen, um auch die Wahlen und den Prozess zu beobachten, weil nämlich auch die Erfahrung ist, dass einfach oft extreme Repression, Einschüchterungsversuche auch am Wahltag selber stattfinden, um eben auch ja, Menschen also zu beeinflussen und natürlich auch generell der Wahlkampf extrem krass von Erdogans diktatorischem und faschistischen Regime beeinflusst wurde, aber die Einladung dann eben war, in die Türkei nach Nordkurdistan zu kommen, von der HDP selber. Und dann bin ich mit mehreren Aktivistinnen, PolitikerInnen, JournalistInnen, AnwältInnen aus Deutschland in die Türkei gereist und haben dort vor Ort aber auch noch international unterschiedliche PolitikerInnen getroffen und wurden dann dort willkommen geheißen. Und es gab dann unterschiedliche Veranstaltungen auch, wo wir nochmal explizit begrüßt wurden, wo auch die politische Lage nochmal eingeordnet wurde und wo so sehr spürbar war, dass es eine große Hoffnung auch gibt darauf, dass ein Wechsel stattfinden kann, also ein politischer Wechsel, auch wenn natürlich nicht grundlegend direkt was an der Situation verändert werden wird, aber dass es auf jeden Fall die Hoffnung gab, dass Erdogan diesmal nicht wieder Präsident wird. Genau, und dann war ich aber nur für 3 Tage tatsächlich auch dort vor Ort und wir haben dann die Wahlen beobachtet.
Wie war das bei dir, Kira?
Ja, bei mir war es auch ähnlich. Ich bin auch bei der Kampagne Women Defend Rojava aktiv und habe in dem Rahmen auch viel von der kurdischen Freiheitsbewegung, von der Frauenbewegung, auch insbesondere in Rojava, kennengelernt. Und eben auch deren Bedeutung für uns hier in Deutschland, auf der ganzen Welt. Und habe in dem Rahmen auch von einer Einladung eben mitbekommen zu Wahlbeobachtungen und darüber hinaus auch zur Begleitung beim Wahlkampf, um auch mitzubekommen, die gesellschaftlichen Strukturen, die wie die Gesellschaft auch diesen Kampf um Demokratie, um Frauenrechte, um Ökologie in Nordkurdistan führt, den mitzubekommen. Und in dem Rahmen war ich dann auch ein paar Wochen vor den Wahlen schon mit anderen Menschen aus der Welt in Nordkurdistan, in Ahmet, auf Türkisch Diyarbakir, und haben dort den Wahlkampf begleitet, verschiedene Organisationen getroffen, Gespräche geführt, auf Demonstrationen und Kundgebungen teilgenommen, beobachtet.
Was habt ihr in der Zeit denn erlebt? Gibt es so bestimmte Situationen oder Erinnerungen, die irgendwie herausstechen oder die so hängen geblieben sind, die so vielleicht eine gewisse Symbolträchtigkeit haben, Strahlkraft?
Also das eigentlich der erste Moment, wo ich vom Flughafen mit dem Auto abgeholt wurde, war ein sehr einprägender Moment schon. Der Flughafen ist, etwas außerhalb von Diyarbakir, von Ahmet. Und wir sind dann eben auf die Stadt zugefahren und es war sehr deutlich, diese Häuserfassade von Ahmet. Es waren alles die gleiche Art von großen Häusern, die mehr als 10 Stockwerke hatten, oder es waren auf jeden Fall riesige Häuser. Das so zu sehen, diese riesige Landschaft von diesen riesigen Häusern, die alle gleich aussehen, in gleichen Abständen, in so einer kargen Umgebung auch, hat bei mir natürlich auch sehr stark die Erinnerung hervorgerufen von dem Erdbeben früher in diesem Jahr in der Türkei, in Kurdistan, in Syrien. Und genau, also da auch nochmal so deutlich gemacht von, das ist, also was für eine Politik auch dahinter steckt, dass solche Arten von Häusern gebaut werden und was für ein soziales Leben in diesen Häusern auch ist oder halt nicht ist, was wir dann auch mit der Zeit halt mehr kennengelernt haben. In den älteren Stadtteilen im Inneren mehr ist noch viel mehr soziales Leben vorhanden, viel mehr kleine Läden, Cafés. In den äußeren Stadtbezirken ist kaum mehr soziales Leben, es ist kaum Bekanntschaft unter den NachbarInnen dort da, weil die Architektur der Stadt einfach nicht dazu einlädt, sondern eben auch dazu gebaut wurde, auch einerseits die Häuser, auch die großen breiten Straßen sind dafür gebaut worden, dass es übersichtlich ist, dass es geordnet sein kann für den Staat, dass der Staat auch leicht mit Militärfahrzeugen da durchfahren kann und im Falle von Aufständen leicht durchgreifen kann und Ordnung herstellen kann, wie er es wahrscheinlich sagen würde. Und das war sehr eindrücklich, das so direkt an der Architektur zu sehen als ersten Eindruck.
Ja, anknüpfend daran vielleicht auch, wie das Stadtbild organisiert ist, erinnere ich mich, dass als wir reingefahren sind in Ahmet, überall die Bilder von Erdogan im Stadtbild sehr, sehr, sehr präsent waren. Und da eben auch deutlich wurde, wie Erdogan Wahlkampf geführt hat und wie viel Macht er auch einfach hatte, um diesen Wahlkampf extrem stark zu beeinflussen, indem er zum Beispiel 98% der Medien kontrolliert und die ganze Zeit eben dieses Fernsehen nutzen kann, um seine eigene Wahlpropaganda zu fahren, die auch extrem Militarismus, Nationalismus, genau, Feindlichkeit auch gegenüber KurdInnen extrem ins Zentrum stellt. Und das auch zu beobachten, wir waren dann auch zum Beispiel bei einer Demonstration von der Yeşil Sol Parti, also der Oppositionspartei bzw. der linksgrünen Partei, wo extrem viele Menschen waren und dort eben auch zu sehen, was ja auch Kira gesagt hat, eben diese Verankerung des Widerstands auch in der Gesellschaft und dieser Kampf für Demokratie in der Gesellschaft, weil wirklich mehrere tausend Leute auf der Straße waren, ältere Leute, jüngere Leute, Familien und da eben so diese krasse Verankerung des widerständigen Kampfes und die Selbstverständlichkeit auch, dass natürlich gekämpft werden muss gegen dieses faschistische Regime unter Erdogan, dass das extrem präsent war. Und gleichzeitig aber auch zu sehen, welche starken Repressionen die Menschen dort ausgesetzt sind. Also wir mussten durch 3 unterschiedliche Polizeikontrollen durch, wo man wirklich auch unnötigerweise drangsaliert wurde, weil man Feuerzeuge dabei hatte oder so, nicht auf die Demo gehen durfte. Und das eben auch ein kontinuierlicher Alltag ist von Menschen dort vor Ort, von KurdInnen, von Menschen, die in Widerstand gehen, von FeministInnen, von queeren Personen, die eben kontinuierlich auch festgenommen werden, die mit Repressionen einfach die ganze Zeit zu rechnen haben und wie extrem erschwert dadurch auch überhaupt es ist, einen Widerstand zu leben und auch ein demokratisches, überhaupt eine demokratische Idee auch zu entwickeln und aufzubauen. Und trotzdem aber zu bemerken, wie stark und kraftvoll und hoffnungsvoll die Menschen trotzdem sind, ja.
Ja, du hast gerade gesagt, Erdogan kontrolliert den Großteil, eigentlich alle Medien in der Türkei. Ja. Und jetzt ist ja die Wahl, ist ja schon vorbei und wir wissen, dass er gewonnen hat. Überraschenderweise aber vielleicht auch, also ich habe das auch mitbekommen, es gab eine große Hoffnung, dass es einen Wechsel gibt. Er hat am Ende mit 52% lediglich gewonnen, was ja ziemlich knapp ist dafür, dass er irgendwie so extreme Möglichkeiten hat. Wie habt ihr denn die Stimmung vor Ort wahrgenommen und habt ihr überhaupt damit gerechnet, dass Erdogan eine Chance hat, wiedergewählt zu werden? Oder war irgendwie von vornherein klar, dass die Wahl verloren gehen würde? Wie habt ihr die Stimmung so vor Ort wahrgenommen?
Also die Stimmung in den Wochen vor den Wahlen war sehr hoffnungsvoll. Es wurde sehr viel Kraft in diesen Wahlkampf reingesteckt. Ist generell, dazu müssen wir vielleicht nochmal zum Kontext der Yeşil Sol Parti etwas erzählen. Die Yeşil Sol Parti ist eine Partei, die jetzt erst recht neu mit auf der Karte der Parteien in der Türkei so auftaucht, aber eigentlich schon älter ist. Sie wurde schon vor mehr als 10 Jahren gegründet. Und sie steht eben in einem Zusammenhang halt im Kontext der kurdischen Freiheitsbewegung in Nordkurdistan, innerhalb der Türkei. Und da, wo es halt immer wieder Parteien gab, die immer wieder verboten wurden, so auch die HDP, die in den letzten Jahren sehr viele Erfolge in der ganzen Türkei eben hatte, also dadurch, dass sie eben mit der Bevölkerung der Türkei, insbesondere in Nordkurdistan, aber auch in der gesamten Türkei sehr verbunden ist, sich für eben Demokratie, für Geschlechterbefreiung, für Ökologie einsetzt sehr stark, dass so grundlegende Werte sind. Und diese Partei eben und auch die Parteien, die vorher da waren, die in dieser gleichen Tradition von Werten standen, immer wieder verboten wurden durch den türkischen Staat, durch das Regime. Und so auch die HDP jetzt dieses Jahr verboten wurde. Und deswegen die Yeşil Sol Parti praktisch aufgebaut, aktiviert wurde von so, es wurden die verschiedenen Ämter besetzt. Und diese Entscheidung, die Yeşil Sol Parti, dass sie dann statt der HDP zur Wahl antritt, wurde erst kurz vor der Wahl entschieden, also so 3 Monate vor der Wahl etwa. Weil eben das HDP-Verbot erst 3-4 Monate vor der Wahl klar wurde, dass es eine Möglichkeit sein kann, dass die HDP verboten wird. Und das halt bedeuten würde, dass all die Menschen, die in der HDP antreten würden, halt gar nicht gewählt werden könnten und dann gar keine Repräsentation eben dieser Stimmen im Parlament auch sein könnte. Deshalb dieser kurzfristige Wahlkampf, und das war echt stark zu sehen, von was alles geschafft wurde innerhalb dieser kurzen Zeit, wie die Yeşil Sol Parti dort eben in der Bevölkerung vertreten und bekannt gemacht wurde.
Und dann auch ein Stück weit ein Auffangbecken für PolitikerInnen aus der HDP auch war. Gibt es da Überschneidungen oder?
Genau, es gibt Überschneidungen, es gibt halt eine große Nähe generell in dem gesamten Programm, in der Ausrichtung, und droht halt jetzt auch der Yeşil Sol Parti auch schon wieder auch ein Verbot, also es wird schon wieder, gibt schon wieder erste Kriminalisierungsversuche die ganze Zeit, und aber auch Versuche, das zu verbieten. Zum Beispiel hat die Yeşil Sol Parti sich jetzt vor kurzem eben umbenannt in HDP, was eine Abkürzung von einer früheren Partei, die verboten wurde, ähnlich ist, und weshalb jetzt wieder versucht wird, dass auf dem Weg auch gesagt wird, ah nee, das ist aber verboten, das dürft ihr nicht machen. Und was wir aber auch sehen nach den Wahlen jetzt, ist halt wieder auch, also wie vor den Wahlen auch schon, wie ganz viele AktivistInnen, ganz viele Menschen aus der Bevölkerung, die sich in der Partei engagiert haben, die für die Partei Wahlkampf gemacht haben, die Flyer verteilt haben, inhaftiert werden. Und also diese Kriminalisierung ist eben eine, die auch eine lange Geschichte hat. Es ist jetzt keine neue Entwicklung, sondern es sind einerseits... Genau, jetzt eben viele AktivistInnen, viele Politiker, auch der HDP, der Yeşil Sol Parti, der HDP, die inhaftiert werden, viele JournalistInnen, AnwältInnen. Und das eben seit Jahrzehnten so ist, dass eben die Bewegung in Nordkurdistan dadurch auch durch diese Politik mit den Gefängnissen, der Versuch der Isolation dieser Ideen von Demokratie, von Frauenbefreiung, von Ökologie, dadurch, dass die Menschen in die Gefängnisse gebracht werden, dort isoliert, dort gefoltert werden, dort umgebracht werden. Also es ist wirklich, es sind desaströse und schreckliche Umstände.
Ja, vielleicht... Könnt ihr noch mal schildern, wie die Menschen da vor Ort damit umgehen, welche Strukturen da vielleicht auch gewachsen sind, um quasi sich dem entgegenzustellen und dem, halt darauf eine Reaktion zu finden und sich dem entgegenzustellen?
Ja, also es gibt verschiedene Organisationen, die Gefangene, die Familien von Gefangenen unterstützen. Es gibt AnwältInnen, die sich zusammentun in Organisationen, um eben darauf zu reagieren. Und darin verschiedenste Kampagnen, die halt auch immer wieder auf die Straße gehen, die in die Bevölkerung hineingehen und so halt versuchen, Öffentlichkeit auch zu erzeugen, auch international, weil KurdInnen gibt es durch die starke Gewalt, die sie erfahren haben, durch die Fluchtbewegung deshalb auch, in der ganzen Welt leben KurdInnen, und deswegen sind auch die Verbindungen von KurdInnen mit verschiedensten anderen Menschen auf der ganzen Welt sehr stark, und so gibt es jetzt zum Beispiel auch gerade in den letzten Monaten auch wieder stärkere Aktionen, gerade auch für die Freiheit von Abdullah Öcalan zum Beispiel. Abdullah Öcalan ist ein sehr bedeutender Vordenker in der kurdischen Freiheitsbewegung, der seit 1999 im Gefängnis auf der Gefängnisinsel Imrali sitzt und dort einen größten Teil der Zeit auch in Isolationshaft sitzt, also komplett abgeschottet von der Außenwelt ist, nichts rein, nichts rauskommt. Jetzt seit 3 Jahren gibt es kein einziges Lebenszeichen von ihm. Und da wurden zum Beispiel auch auf der ganzen Welt aktuell Aktionen gemacht, Pressekonferenzen wurden gemacht und seine Bücher werden öffentlich gelesen, um eben zum Beispiel auch darauf aufmerksam zu machen, was das für eine Folter einerseits ist, was auch für ein was für eine Bedeutung das halt hat, dass er isoliert wird und inhaftiert wird. Er als ein Mensch, der halt Ideen von Demokratie, Frauenbefreiung, von Ökologie, von einer Lösung der Gewalt auf der Welt eben denkt und in die Welt hineinträgt, dass er inhaftiert wird und kriminalisiert wird, dass er und auch die Bewegung der PKK als terroristisch gelabelt und verurteilt wird.
Auch in Deutschland, ja, da gab es ja jetzt große Demonstrationen zum Jahrestag des Verbots der PKK. Von daher vielleicht jetzt noch abschließend so ein bisschen der Punkt, warum sollten sich Menschen in Deutschland damit beschäftigen oder was haben wir alle damit zu tun, ne?
Ja. Genau, also ich denke einerseits das, was ja jetzt auch schon angesprochen wurde, eben wie viel auch gelernt werden kann von dieser extrem starken und kämpferischen Widerstandsbewegung und Revolution zu Ökologie, Frauenbefreiung und Basisdemokratie, was eben in Kurdistan gelebt wird. Und gleichzeitig aber auch die große Verantwortung eben in Deutschland. Erdogan und Deutschland arbeiten super eng zusammen. Es gibt enge wirtschaftliche Beziehungen. Während die mehrere tausend Menschen gegen das PKK-Verbot, was eben extrem viele KurdInnen oder auch Strukturen, die hier versuchen, sich widerständig gegen Faschismus zu organisieren, auch kriminalisiert und auch Menschen deswegen inhaftiert werden, abgeschoben werden. Genau, dagegen wurde demonstriert und parallel hat die deutsche Bundesregierung Erdogan herzlich willkommen geheißen und hier eingeladen. Und genau, das ist eben ein Zeichen dafür, wie eng ja die Verbindungen sind und gleichzeitig Erdogan aktuell ja auch einen heftigen Angriffskrieg zum Beispiel gegen Nordostsyrien fährt seit Anfang Oktober, wo direkt Zivilbevölkerung und Infrastruktur angegriffen wurden. 2 Millionen Menschen waren ohne Gas und Wasser und das eben ohne jegliche Verurteilung auch der deutschen Bundesregierung, was natürlich damit zusammenhängt, dass Erdogan auch NATO-Mitglied ist und da aber auch keinerlei Reaktion oder Einstand dazu, dass Erdogan gerade extrem heftig Menschenrechte und Kriegsverbrechen vergeht und deswegen auch hier in Deutschland eben eine große Verantwortung dafür getragen wird, dass sich dagegen positioniert wird, dass Erdogan gestoppt wird, dass deutlich gemacht wird, dass Erdogan Faschist ist und ein Diktator und dass er extrem Demokratie angreift jeden Tag. Ja.
Und andererseits eben auch, wenn wir darauf schauen, wie in der ganzen Welt sich gerade es eine Militarisierung gibt, in Deutschland auch sehr deutlich spürbar ist, wie Militarisierung hochgefahren wird, wie ein Rechtsdruck auch in Deutschland ist, wie sich verschiedene Themen gerade weiter und weiter zuspitzen in der Welt, insbesondere auch in Deutschland merklich. Sehen wir auch, was eben die Ideen der kurdischen Freiheitsbewegung, die insbesondere Abdullah Öcalan auch so hervorgebracht hat, für uns auch bedeuten können hier. Und da eben insbesondere das Konzept von demokratischem Konföderalismus, von dem Zusammenleben von den Menschen der Welt in einem System von einem demokratischen System, was darauf aufbaut, dass eben die Basis, dass alle Menschen in Nachbarschaften sich gemeinsam organisieren, gemeinsam teilnehmen an der Politik und darin vor allem auch Frauen eine selbstständige und voranschreitende Rolle einnehmen. Und genau wie das eben auch für uns hier ein sehr wichtiges Konzept und Idee ist und in Zukunft sicherlich sein wird.